zuerst den Predigttext, der heute im 1. Korintherbrief Kapitel 9 steht, auf Ihren Zetteln ist der ab Vers 16 aufgezeichnet. Ich habe mich allerdings jetzt kurzfristig entschieden, ab Vers 1 zu lesen, um den Kontext besser verstehen zu können. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch anderen Aposteln und Brüder des Herrn und Kephas? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sage ich dies nicht auch, sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unseretwillen? Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben, dass wer pflügt, auch auf Hoffnung hin pflügt und wer drischt, auf Hoffnung hin dreschen soll. Und wer an seiner Hoffnung und der, dass er an seiner Hoffnung Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen? Und dass die, welche am Alter dienen, vom Alter ihren Anteil erhalten. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte mache. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Der Herr Jesus Christus segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Gäste der Gemeinde und dieses Gottesdienstes. Um den Kontext besser verstehen zu können, haben wir jetzt zwar diesen langen Predigttext gemeinsam gelesen, aber in der Predigt werde ich hauptsächlich die Verse 16 bis 23 beleuchten. Ich möchte heute die Teilhabe und Freude, die Paulus am Evangelium hatte und die wir auch am Evangelium haben dürfen, hervorheben. Ich bin mir dabei allerdings vollkommen bewusst, dass dabei noch nicht alles angesprochen ist, was Gott in diesem Text zu uns sagen will. Ungewöhnlicherweise werde ich heute deshalb mit dem letzten Vers des Predigttextes beginnen. Der Apostel Paulus schrieb da in Vers 23: Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wörtlich steht da, um Teilhaber, sein Genosse zu sein oder zu werden. Was ist das nun, ein Teilhaber des Evangeliums? Was bedeutet es, Anteil am Evangelium zu haben? Nun, das Evangelium ist eine Botschaft, eine gute beziehungsweise eine wichtige Botschaft, Gottes gute und wichtige Botschaft, die beste und wichtigste Botschaft der Welt. Ich spreche bewusst nicht nur von einer guten Botschaft, wie dieses Wort Evangelium oft übersetzt wird, sondern auch von einer wichtigen Botschaft. Denn dieses Wort wurde damals nicht nur für gute Botschaften verwendet, sondern auch im Krieg genutzt. Und da wurden auch negative Botschaften übermittelt, aber sie waren wichtig, es waren wichtige Botschaften. Und beides stimmt ja. Für die, welche zum Glauben an Jesus Christus finden, ist es eine gute und frohmachende Botschaft. Aber es ist auch eine wichtige Botschaft. Wichtig für alle Menschen, auch für die, welche sich von Jesus Christus als unserem Retter abwenden. Nur, dass diese Botschaft diesen Menschen einmal zum Gericht werden wird. Diese gute und wichtige Botschaft lautet nun in der Kürze formuliert: Du bist als Mensch und demzufolge als Nachkomme von Adam und Eva ein Sünder. Aber Gott liebt dich. Und deshalb hat er seinen Sohn am Kreuz, Jesus Christus, vor gut 2000 Jahren gekreuzigt und opfern lassen. Und wenn du zu Jesus gehörst, das heißt, wenn du glaubst, dass Jesus auch an dem Kreuz für deine Sünden gestorben ist, dann gehörst auch du für immer zu Gott. Gleich vollkommen egal, wer du bist oder wie du bist, wie gut du bist, beziehungsweise wie schlecht du bist. Nun kann man in zweierlei Hinsicht an dieser Botschaft Anteil haben, beziehungsweise teilhaben. Erstens passiv und zweitens aktiv. Passiv kann man am Evangelium teilhaben, indem man diese Botschaft hört und glaubt. Man hat dann mit dieser Botschaft das, was sie verspricht, nämlich Gemeinschaft mit Gott und ewiges Leben. Aktiv kann man am Evangelium teilhaben, indem man mithilft, diese wichtige Botschaft zu verbreiten und anderen von Jesus als unserem Retter und von Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit weiterzusagen. Der Apostel Paulus verstand sich selbst als Teilhaber in beiderlei Hinsicht. Jesus war in sein Leben getreten und er hatte sich daraufhin taufen lassen und lebte in der Gewissheit, dass ihn nichts scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, nicht einmal der Tod. Römer 8, Vers 39. Insofern war er ein passiver Teilhaber am Evangelium. Zugleich aber setzte er sich wie kaum ein Zweiter für die Ausbreitung des Evangeliums ein. Er unternahm mehrere Missionsreisen, gründete neue christliche Gemeinden. Und insofern war er auch ein aktiver Teilhaber am Evangelium. Grundsätzlich gilt nun für alle Christen: Wir sind alle sowohl passive als auch aktive Teilhaber am Evangelium. Wir sind getauft, wir hören und glauben Gottes gute Botschaft. Wir lassen uns von Gott mit ewigem Leben beschenken. Zugleich sind wir aber auch aufgerufen, bei der Ausbreitung von Gottes froher Botschaft mitzuhelfen. Jeder nach seinen Gaben und Möglichkeiten. Teilhabe am Evangelium, das ist das Wesen des Christseins. Empfangen und weitergeben, hören und reden, von Gott Hilfe bekommen und anderen Menschen helfen. Teilhabe am Evangelium ist Maria sein und Martha sein. Wir erinnern uns, die eine, die nur dem Wort Jesu zuhörte und zu seinen Füßen saß, und die andere, die sich um das Wohl Jesu und der Jünger kümmerte. Ja, es ist wie Einatmen und Ausatmen. Es ist nicht voneinander zu trennen. Was wir im Predigttext über die Teilhabe des Apostel Paulus am Evangelium lesen, bezieht sich jetzt vor allem auf die aktive Seite. Also auf das Weitergeben der frohen Botschaft. Deshalb sind diese Worte besonders interessant für Älteste und Pastoren und Mitarbeiter in der Kirche Christi. Aber wir haben ja gesehen, im weiteren Sinn sind wir alle Mitarbeiter Christi. Und wir sind gerufen und gesandt zur Ausbreitung des Evangeliums, durch das ihnen zugleich auch selbst geholfen wird. Darum lassen Sie uns diese Worte jetzt als Gottes Mitarbeiter hören. Zunächst gibt Paulus darüber Rechenschaft, darüber, warum er das Evangelium verkündigt. Er tut es nicht in erster Linie aus Neigung oder vernünftigen Überlegungen heraus, sondern er tut es aus Pflichtgefühl. Jesus selbst hat ihn als Apostel dazu verpflichtet, sein Bote zu sein, den ehemaligen Verfolger der Christen. Nun kannte Paulus als guter Theologe gewiss die Geschichte um den Propheten Jona, ich nehme an, sie auch. Und es war ihm klar, weglaufen vor Gott ist zwecklos. Gottes Auftrag kann man nicht entrinnen, kann niemand entrinnen. Mir ist das Amt, dieser Dienst anvertraut, sagt Paulus, und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Das gilt besonders für Pastoren, Prediger und Älteste, gewiss. Denen das Predigtamt anvertraut ist. Wehe, wenn sie das Evangelium nicht predigen. Zwar haben sie diesen Dienst und ihr Amt nicht in einer direkten persönlichen Begegnung mit Christus erhalten und anvertraut bekommen. Und das unterscheidet sie auch von den Aposteln und Paulus der damaligen Zeit. Aber der Verkündigungsauftrag gilt deshalb genauso verbindlich. Verkündigen. Ein schreckliches Gericht wartet ja gerade auf jene Verkündiger, die eine andere Botschaft verkündigen als das Evangelium von Jesus Christus. Oder die sich in anderen Aktivitäten verlieren. Oder die den Dienst am Wort aus Faulheit vernachlässigen. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Diese göttliche Inpflichtnahme bedeutet aber automatisch, dass das Predigtamt nicht automatisch, dass das Predigtamt hauptamtlich ausgeführt wird. Der Eindruck kann ja heutzutage leicht entstehen, wenn man die Pastoren, weil die Pastoren Angestellte in den Kirchen oder Gemeinden sind. Und die übrigen Mitarbeiter dagegen oft ehrenamtlich und unentgeltlich tätig sind. Paulus selbst aber ist ein Gegenbeispiel. Er hat zwar den Verkündigungsdienst aufgetragen bekommen, aber er lebt nicht direkt davon. Zwar könnte er davon leben, er spricht ja hier ausdrücklich von einem Recht, einem Anspruch am Evangelium und meint damit den finanziellen Lohn oder eine Lebensunterstützung und betont auch in anderen Briefen mehrfach, dass die Gemeinden für den Unterhalt ihrer Hirten aufkommen sollen. Er selbst wurde auch von anderen Gemeinden finanziell unterstützt und bedankt sich dafür. Aber eben nicht direkt von den Christen, bei denen er gerade eben das Evangelium verkündigte. In diesem Fall von den Korinthern. Im besonderen Fall bei den Korinthern. Gerade das war seine besondere Genugtuung. Daran hatte er Freude, dass ich, so schreibt er, von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Außerdem wissen wir, dass Paulus sich seinem Lebensunterhalt mit seinem Handwerk als Zeltmacher verdiente. Und so kann man sagen, dass Paulus auch ehrenamtlich tätig war. Damit ist Paulus also ein Vorbild sowohl für hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter Christi. Den Pastoren führt er als Beauftragten Gottes den Ernst ihrer Verpflichtung vor Augen. Wehe mir, wenn ich nicht das Evangelium verkündige. Die anderen Mitarbeiter haben zwar nicht unbedingt diesen direkten Verkündigungsauftrag, wohl aber sollen sie mit ihren Gaben und Möglichkeiten in der christlichen Gemeinde dazu beitragen, dass die Botschaft des Evangeliums sich weiter ausbreiten kann. Nach dem Vorbild des Paulus können sie es auch fröhlich tun. Auch dann, wenn es keine materiellen Vorteile bringt. Wenn es sich nicht auszahlt. Denn der Lohn für jede aktive Teilhabe am Evangelium ist hier nach diesem Text ganz einfach das Privileg, das Vorrecht, in Gottes Reich mitarbeiten zu dürfen. So wie es einmal ein Theologe des 19. Jahrhunderts formuliert hat: Ich diene nicht um Lohn noch Dank, sondern aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich darf. Ein anderer Theologe unserer Tage stellte außerdem fest, dass wir Menschen doch niemanden bemitleiden oder loben würden, der einfach das tut, was ihn glücklich macht. Er hat ja Freude daran. Paulus hat es glücklich gemacht und zutiefst befriedigt, das Evangelium zu verkünden. Nachdem Paulus erläutert hat, warum er nun das Evangelium verkündigt, geht er nun darauf ein, wie er es tut. Da erfahren wir zunächst ein Grundprinzip seiner Verkündigungsweise. Paulus schreibt in Vers 19: Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Frei ist Paulus von den Erwartungen seiner Hörer. Weil er für seinen Dienst kein Geld nimmt, kann niemand erwarten, er müsste das Evangelium auf diese Weise oder auf jene Art verkünden, die eben dann den Geldgebern gefällt. Wie er sich kleidet, welche Lieder er singen lässt, auf welcher Sprachenebene er sich bewegt, welchen Lebensstil er pflegt, an welchen Sitten und Gebräuchen er festhält, all das konnte er unabhängig selbst entscheiden, weil er ja von niemandem abhängig ist. Aber er weiß eben, dass diese Haltung dem Evangelium nicht angemessen wäre. Denn Paulus will sich gerade so verhalten, dass er das Evangelium in seinem Wirken nicht behindert. Deshalb verzichtet er auf sein Anrecht auf Lohn. Er wollte nicht, dass die Korinther die frohe Botschaft ablehnen, weil sie Paulus nur für einen weiteren bezahlten Redner hielten, welcher ja nur den Leuten nach dem Mund redete. Und diese gab es in Korinth zur Genüge. Wenn Paulus also Lohn von den Korinthern angenommen hätte auf Kosten des Evangeliums, dann hätte er sein Anrecht missbraucht. Deshalb sagt er auch in Vers 18b, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium kein Gebrauch mache. Ich würde hier besser übersetzen aus dem Griechischen, da ist ein, das ist eben gerade anders als die anderen Stellen, wo man Gebrauch benutzt. Ich würde hier besser mit Missbrauch mache übersetzen. Denn Paulus ist bewusst, dass dieser Anspruch eines Verkündigers am Evangelium missbraucht werden kann und dadurch die Botschaft auf der Strecke bleibt und sie nicht mehr wirken kann. Was Paulus hier anspricht, bedeutet also nicht, dass überhaupt kein Verkündiger von seinem Verkündigungsdienst leben soll, sondern er will unter anderem vor dem Missbrauch des Anspruchs dieses Anrechtes warnen. Paulus verzichtet daher auf sein Anrecht, aber nicht, um sich jetzt besonders demütig darzustellen oder Bonuspunkte bei Gott zu bekommen. Er will etwas noch Größeres gewinnen. Er will Menschen für das Evangelium gewinnen. Das Ziel des Verzichtes ist also nicht Demut, sondern das Evangelium frei verkündigen zu können, um Menschen für Gott zu gewinnen. Deshalb betrachtet Paulus seinen kostenlosen Dienst auch als Privileg und Lohn genug. An diesem Lohn findet er Freude und ist damit zufrieden. So sehen wir, dass das Evangelium einem Menschen größtmögliche Freiheit und Unabhängigkeit schenkt. Zugleich aber lehrt das Evangelium zu lieben. Der Liebe aber ist der Nächste keineswegs egal. Diese Liebe fragt durchaus danach, was den Nächsten ärgert oder was ihn freut, was ihn gewinnt und was ihn abstößt, was auf ihn Bezug nimmt oder was an ihm total vorbeigeht. Darum, wer das Evangelium erkannt hat, der ist zwar frei, nutzt diese Freiheit aber nicht dazu, oder er nutzt sie gerade dazu, sich dem Nächsten anzupassen und sich ihm zu unterwerfen, sich zu seinem Diener zu machen. Deshalb heißt es ja Dienst. Wenn es nur für das Evangelium Jesu Christi vorteilhaft ist. Das meinte Paulus, als er schrieb, obwohl ich frei bin von jedermann, von allen, habe ich doch mich selbst, jedermann, allen zum Knecht gemacht. Martin Luther hat diesen Satz zum Leitgedanken seiner Reformationsschrift von der Freiheit eines Christenmenschen gemacht. Er entfaltet darin folgende zwei Sätze. Der Christ ist völlig freier Herr über alles und niemandem untertan. Und der Christ ist ein allen völlig dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Auch in diesem Verständnis der christlichen Freiheit ist Paulus vorbildlich. Und das nicht nur für Luther und die Christen des 16. Jahrhunderts, sondern auch für uns. Teilhabe am Evangelium bedeutet auch, diese Freiheit in der Liebe zu leben und auf diese Weise mitzuhelfen, dass diese gute und frohmachende Botschaft, befreiende Botschaft, wichtige Botschaft weiter ausgebreitet wird, ohne sie durch das eigene Verhalten zu behindern. Paulus hatte so große Freude am Evangelium und fand große Zufriedenheit daran, das Evangelium zu verkünden. Dass es für ihn ein leichtes war, sich selbst zu erniedrigen, damit das Evangelium und somit der Glaube an Christus von den Menschen leichter angenommen werden könnte. Was bedeutet das nun aber praktisch? Bei Paulus folgen die berühmten Sätze, dass er allen alles geworden ist, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Den Juden ein Jude, den unter dem Gesetz einer unter dem Gesetz, denen ohne Gesetz einer ohne Gesetz und den Schwachen ein Schwacher. Zum Beispiel hat Paulus nach der dritten Missionsreise demütig auf den Rat der Ältesten in Jerusalem gehört und hat ein vollständiges jüdisches Ritual und Gelübde auf sich genommen, um den Juden damit anscheinend zu zeigen, seht her, ich bin selbst ein frommer Jude und nichts liegt mir ferner, alle alten Traditionen kaputt zu machen. Nur dass ich erkannt habe, dass Jesus von Nazareth der Messias, auf Griechisch der Christus, der Retter, der Erlöser ist, den alle Propheten vorausgesagt haben. Und mit und in dem ich vollkommen zufrieden sein darf. Aus Liebe auf das Ausleben von Freiheit verzichten. Um des Evangeliums willen sich anderen Menschen anpassen und ihr Knecht werden. Leben auch wir so als Gottes Mitarbeiter? Ganz gleich, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich? Was könnte das heute bedeuten? Den Spätaussiedlern ein Spätaussiedler? Den Migranten ein Migrant? Dem Kind ein Kind? Dem Ossi ein Ossi? Dem Wessi ein Wessi? Dem Linken ein Linker? Den Rechten ein Rechter? Dem Alkoholiker ein Alkoholiker, dem Drogenabhängigen ein Drogenabhängiger? Ist das nicht zu viel verlangt? Muss ich mich da nicht viel zu sehr verbiegen? Und wird es da nicht auch eher gefährlich, weil man dann versucht ist, Gottes Gebote zu verletzen? Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette, schreibt Paulus. Er meint damit aber nicht, dass er sich auf Sünde und schlechte Lebensart eingelassen hat. Er meinte einfach, dass er sich auf die verschiedenen Menschengruppen eingestellt hat. Wohlgemerkt, er selbst hat sich verändert und angepasst. Die Botschaft hat er nicht angepasst. Das Evangelium hat er nicht verändert. Das ist ja von Gott vorgegeben. Wehe, wenn ich es nicht predige. Paulus hat sich aber die Mühe gemacht, fremde Gedanken zu denken, um fremden Köpfen das Evangelium nahezubringen. Er hat sich in seinem äußeren Auftreten bemüht, Barrieren abzubauen und Vertrauen zu wecken, damit sein Zeugnis gehört wird. Er hat keine Berührungsängste und glich darin seinem Herrn, der ja auch keine Scheu hatte, sich mit Huren und Betrügern und Verbrechern einzulassen und deren Gast zu sein. Und dieser Herr, er ist auch unser Herr. Und was das praktisch für uns bedeutet, das können wir in tausendeinem Beispiel festhalten. Vielleicht kann man zum Beispiel kleinen Kindern Gottes Liebe besser nahe bringen, wenn man mit ihnen auf dem Boden rumkrabbelt und sie kniend begrüßt und ihnen kniend in der Kinderstunde oder auf ihrer Augenhöhe das Evangelium erzählt. Wir Prediger sollten uns Gedanken machen über unser Erscheinungsbild. Gerade deshalb kleide ich mich nicht auffällig, sondern trete mit meinem dunklen Anzug und zurückhaltenden Schlips zurück. Trete zurück hinter der Verkündigung. Andernorts, haben vielleicht einige von euch auch schon gesehen, gibt es sehr große Kanzeln und man sieht kaum den Verkündiger. Nur den Kopf gerade so. Und ganz bestimmt wird man das Vertrauen eines Mitmenschen eher gewinnen, wenn man ihnen in ganz normalen, alltäglichen Dingen hilft. Wenn man sie fragt, ob man helfen kann. Oder wenn wir für unseren Nächsten oder für unsere Glaubensgeschwister wirklich ehrlichen Herzens Interesse zeigen und auch mal danach fragen, wie es dem anderen wirklich geht. Man gemeinsam miteinander Seelsorge betreibt. Das ist nicht nur das Amt des Pastoren oder der Ältesten. Das waren jetzt nur wenige Beispiele. Ich bitte euch, ich bitte Sie, die übrigen 997, selber zu überlegen, sich selbst auszudenken. Aber ganz wichtig dabei ist, dass es nicht bei den Überlegungen bleibt, sondern dass Sie diese Überlegungen auch in die Tat umsetzen. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Und wenn ich bei mir zurückdenke, hat es bei mir zum Beispiel auch lange Zeit und viele Erlebnisse gebraucht auf der Straße, als Wandergeselle, als ich durch die Welt gereist bin, bis ich offen und freundlich zu den manchmal sehr besonders, um nicht zu sagen, verrückt aussehenden Punks oder anderen Gruppen zu gehen, die mir auf der Straße begegnet sind und mit ihnen mich freundlich über Gott und die Welt zu unterhalten. Hat lange gebraucht. Liebe Teilhaber am Evangelium Jesu Christi, lassen Sie sich nicht nur passiv von Gott beschenken, sondern tragen Sie aktiv dazu bei, dass sein Evangeliumsgeschenk ganz viele andere Menschen auch erreicht. Tun Sie es in aller Freiheit, aber auch in aller Liebe, die bereit ist, freiwillig zum Knecht des Nächsten zu werden und sich ihm anzupassen. Bleiben Sie dran an der Mitarbeit. Und wenn Ihnen die rechte Freude und Zufriedenheit am Evangelium und an und in Gott fehlen sollte, dann bitten Sie Gott im Gebet, dass er sie Ihnen schenke, diese Freude und Zufriedenheit, wie auch Paulus sie hatte. Tun Sie es gern, wenn Sie etwas tun. Das heißt, versuchen Sie nicht nur demütig anderen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Versuchen Sie nicht allein, andere Menschen einfach nur glücklich zu machen, aus einem demütigen Gedankengut heraus. Nein, ich darf dabei nicht selber Freude empfinden. Das ist nicht richtig. Suchen Sie Ihre Freude in Gott. Suchen Sie Ihre Freude in der Freude des Nächsten, in der Freude des Anderen. Suchen Sie nicht nur die Freude des Anderen. Amen.
Wir singen dann gemeinsam das Lied 419 als